mussten sich oben die Dachziegel lösen. Das war noch nicht laut genug. Der Herr ist auferstanden. Amen. So ist das gut. Wisst ihr, liebe Geschwister, allzu gerne hätte ich ja mal einen Augenzeugen der tatsächlichen Auferstehung, der das live miterlebt hat. Mit dem hätte ich gerne mal gesprochen. Nicht nur so die Informationen aus Gottes Wort, das Grab ist leer, sondern einen Augenzeugen, der erzählen könnte, genau so war das am Ostermorgen mit Jesus. Ich habe das live miterlebt. Hättet ihr auch mal gern so jemanden, es nicken einige, ja, ne? Das wäre so eine Sehnsucht, so einen echten Augenzeugen zu erleben. Ich habe mir so überlegt, ich habe vor genau einer Woche am Psalmsonntag darüber gepredigt, dass die Steine Gott loben würden, wenn die Menschen aufhören würden, ihn zu loben. Dass Gott sogar die Steine anrühren würde, quasi die tote Schöpfung anrühren würde, dass sie anfängt, Gott zu loben und zu ehren. Habe ich mir so überlegt, vielleicht wäre es gar nicht so dumm, den Stein mal zu interviewen, der da vor dem Grab war. Vielleicht kriegen wir doch was aus dem raus. Vielleicht könnte der ja etwas erzählen. Vielleicht wäre es so gegangen. Vielleicht hätte er so erzählt. Rums. Mit einem lauten Knall fiel am späten Nachmittag des Karfreitags fiel er in seine Position, mit der er die Kammer des Felsengrabes verschloss. Nun konnte keine Maus mehr rein oder raus. Plötzlich, und so erzählt er uns dann, plötzlich spürte ich an meiner Seite etwas Warmes und ich merkte, wie das Siegel des Statthalters Pilatus aufgedrückt wurde. Nun war das Grab zu und würde in den nächsten Tagen gewiss nicht mehr geöffnet. Die meisten Stimmen verhallten in der Ferne. Doch einige Meter entfernt, da blieb eine Gruppe und schlug ihr Lager auf. Aus den Gesprächsfetzen, die ich aufschnappen konnte, wurde mir bald klar, dass es sich wohl um eine Gruppe römischer Soldaten handelte, die Aufgabe hatten, das Grab und mich zu bewachen. Ha, dass ich nicht lache. Denn um mich zu verschieben, da mussten schon etliche gestandene Kerle kommen, sonst ging da gar nichts. Es wurde dunkel und ich schlief ein. Und wie ich es mir gedacht hatte, in dieser Nacht passierte überhaupt am nächsten Tag war es merkwürdig ruhig. Nur die Soldaten lachten ab und zu. Sabbat nennen die Juden das und ruhen sich von der Arbeit aus. Es wurde wieder dunkel und ich schlief wieder ein. Mitten in der Nacht, ich weiß gar nicht, wie spät es war, wachte ich plötzlich auf. Mir war, als ob eine unsichtbare Hand sich gegen mich stemmte und mich einfach verschob. Tatsächlich, ich bewegte mich zentimeterweise, so dass ich wohl das Grab wieder freigrab. Ich war so erstaunt, dass ich erst einmal eine ganze Weile nach den Soldaten schaute, die mich und das Grab bewachen sollten. Die lagen wie tot auf dem Boden. Und nach diesem kurzen Blick auf die Soldaten schaute ich wieder in die Grabkammer. Und ihr werdet es kaum glauben, sie war leer. Der Tote, den sie wohl Jesus nannten, der war nicht mehr da. Erstaunt und verwundert bin ich dann wieder eingeschlafen, als mich dann bei Sonnenaufgang die traurigen Stimmen von drei Frauen weckten. Als ich hinschaute, sah ich, dass sie Gefäße mit Öl und Salben dabei hatten. Ich erkannte sie als diejenigen, die am letzten Abend den Toten begleitet hatten und hörte sie über mich sprechen. Wie werden wir nur den schweren Stein von der Grabkammer wegrollen können, war ihre Frage. Ich kann euch sagen, als sie aufblickten und sahen, dass das Grab offen war, so schnell ist noch nie jemand an mir vorbeigestürzt. Und so schnell, wie die im Grab drinnen waren, so schnell kamen die auch schon wieder raus. Und als ich in das Grab blickte, sah ich auch gleich den Grund. Auf der Bank, auf der Leichnam dieses Jesus gelegen hatte, saß ein weiß gekleideter Mann. Ich habe ihn nie zuvor und auch nie danach wieder gesehen. Aber aus dem, was die Frau nach der Begegnung mit ihm sagten, erfuhr ich, dass dies ein Bote Gottes gewesen sein muss. Aber zurück zu diesem seltsamen Mann. Als er sah, wie verängstigt die Frauen waren, sprach er zu ihnen: Habt keine Angst. Und als sie sich ein wenig beruhigt hatten, konnte er weiterreden. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. War ja offensichtlich. Die Töpfe mit dem Öl und den Salben hatten sie ja nicht umsonst mitgebracht. Damit wollten sie ihn ja einbalsamieren und ihm die letzte Ehre erweisen. Jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt begriff ich auch, was heute Nacht passierte. Als mich eine unsichtbare Hand verschob. Er ist nicht mehr hier. Er ist auferstanden. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Jetzt wurde mir klar, warum ich heute Nacht aufgehen musste. Ich bin nur für die Toten da, nicht für die Lebenden. Und dann sagte der Bote Gottes, bevor er verschwand, noch zu den Frauen: Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch versprochen hat. Die Frauen stürzten nun vollends aus dem Grab. Entsetzen war auf ihre Gesichter geschrieben und sie zitterten wie Espenlaub. Und im Weggehen hörte ich sie zueinander sagen: Das können wir niemandem erzählen. Das glaubt uns keiner. Nicht einmal die Jünger, nicht einmal Petrus. Letztlich wissen wir, dass die Frauen es doch machen. Sie berichten es den Jüngern. Und obwohl sie es am Anfang tatsächlich nicht glauben können, werden sie doch Stück für Stück von der Osterbotschaft der Auferstehung ergriffen und überzeugt. Ja, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So oder so ähnlich könnte das gewesen sein. Und ich glaube, im Grunde sind wir heute den Frauen am Grab noch ganz, ganz ähnlich. Wie oft stellen wir die Verheißungen und Aussagen Jesu über uns und die Aussagen des Wortes Gottes in Frage? Wie oft können wir uns nicht mehr vorstellen, dass Jesus genau in unserer aktuellen Situation, in der Situation, in der wir gerade uns befinden, die vielleicht gerade jetzt auch so bedrohend und so endgültig wirkt, dass Jesus da in dieser Situation die Fäden in der Hand hält und nach seinen Zusagen auch so handeln wird, so wie er gesagt hat, so wie er es den Frauen gesagt hat und seinen Jüngern gesagt hat und so, wie es am Ostermorgen wirklich geschehen ist. Was ich wirklich vorbildlich an den Frauen finde, ist: Sie machen sich im Gegensatz zu den Jüngern und im Gegensatz zu Petrus auf den Weg zu Jesus. Die verkriechen sich nicht irgendwo, sondern sie wollen zu Jesus hin. Selbst in ihrer Trauer wollen sie ihm nahe sein, ihm dienen. Davon sollten wir lernen. Die Osterbotschaft ist eine Hoffnungsbotschaft. Und was auch in unserem Leben geschieht, wir sollten immer zu Jesus gehen, selbst dann, wenn wir uns in keinster Weise mehr vorstellen können, dass Jesus hilft, dass Jesus in unser Leben hineinwirkt, dass er da ist. Selbst wenn wir das kaum noch spüren oder kaum irgendwie noch für wahr halten, trotzdem, geh zu Jesus, geh zu ihm hin, so wie die Frauen. Wohin sollen wir gehen? Fragten mal die Jünger. Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Das ist Wahrheit. Da ist was dran. Das müssen wir lernen. Es aber auch zu tun. Immer wieder zu tun. Uns nicht zurückzuziehen. Zu sagen, hier sind meine Sorgen und Nöte und Probleme. Auf die schaue ich jetzt. Und Jesus kann da eh nichts mehr machen. Und wir resignieren. Die Entscheidung, die können wir treffen, zu sagen, und dennoch gehe ich zu Jesus. Und dennoch gehe ich in seine Gegenwart. Dennoch suche ich ihn. Egal in welche Not oder Situation wir auch gelangen. Mach dich auf. Geh zu Jesus. Wende dich an ihn. Liebe Geschwister, ich weiß, wovon ich rede im Moment. Ihr habt gehört, nächsten Sonntag geht's los bei mir. Und ich muss immer wieder daran denken, immer wieder zu Jesus gehen, immer wieder, wenn irgendeine Panik in mir aufsteigt, immer wieder, wenn ich mir vorstelle, was da so alles auf mich zukommt. Und als Laie weißt du das schon am wenigsten. Und trotzdem gehe ich hiermit immer wieder zu Jesus und sage, Jesus, du gehst mit mir, du bist bei mir. Das tröstet mich. Es gibt mir Kraft. Es gibt mir Zuversicht. Ansonsten, glaube ich, würde ich ziemlich durchknallen irgendwann. Weil ich bin ein Angsthase. Und das ist nicht so knapp. Mach dich auf. Geh zu Jesus. Und wenn du dir zehnmal nicht vorstellen kannst, wie er dir helfen soll oder was er tun soll oder tun wird, geh zu ihm. Mach dich auf. Wende dich an ihn. Das wenigstens machen die Frauen an diesem Sonntagmorgen. Nach all dem, was sie traumatisch erlebt haben an Karfreitag. Sie haben die Kreuzigung live erlebt. Und sie haben erlebt ihre eigene Hoffnungslosigkeit. Wie sie alles das, worauf sie gehofft haben, worauf sie gelebt haben, wo in einem Moment an diesem Freitag alles zerstört war. Trotzdem gehen sie hin. Sie machen sich auf zu Jesus. Aber dann konzentrieren sie sich leider nur noch auf den Stein. Auf die angeblichen Hindernisse, die so unüberwindbar erscheinen, während Jesus schon längst auferstanden ist, das Grab leer ist und der Stein ebenfalls kein Hindernis mehr darstellt. Ich habe gedacht, das ist ein Symbol für unser Leben. Das ist, wie es in unserem Leben tatsächlich oft geschieht. Beschäftigen wir uns nicht oft mit den vordergründigen Dingen, während die Sache längst gelaufen ist und Gott schon ganz andere Weichen gestellt hat. Solche Steine, die uns im wahrsten Sinne vom Leben trennen, das könnten sein, zum Beispiel ein Streit, den du in der Familie hast, wo du denkst, das wird nicht mehr. Ich kann machen, was ich will, das ist vorbei. Wir kommen da nicht mehr zusammen. In kaputten Ehen. Oder die Schwierigkeiten, die Eltern manchmal mit ihren Kindern haben. Dass man wirklich so an einem Punkt steht und sagt, das war's, das wird nicht mehr. Manche erleben auf dem Arbeitsplatz so eine ganz unsichere Lage. Und denken, keine Hoffnung, das war's jetzt. Rest meines Lebens, bin schon 50 oder so, kannst du knicken, wird nichts mehr. Bei dem anderen sind es vielleicht die gesundheitlichen Bedrohungen, die sich in unser Leben ausbreiten. Das sind Ängste, die wir schon lange mit uns herumtragen, wo wir einfach denken, das wird nie anders. Wo wir vielleicht schon erlebt haben, immer wieder an Punkte gekommen sind, wo das immer wieder aufflackert und wir sagen, wir resignieren. Jesus will und kann da nichts mehr machen. Fehlende Zukunftshoffnung, fehlende Perspektiven. Und es ist nicht so, dass diese Dinge uns nicht belasten würden. Das sind reale Probleme in unserem Leben. Genau wie für die Frauen der Grabstein mit seiner Tonne Gewicht ein reales Problem darstellte. Die hätten das aus eigener Kraft nicht wegschieben können. Aber so manches, was sich für uns noch als ein Riesenproblem darstellt, hat Gott schon auf wunderbare Weise gelöst. Wir wissen es nur noch nicht, wir sehen es vielleicht noch nicht. Ich hatte mal ein ganz interessantes Erlebnis. Wir waren mal vor einigen Jahren in Schweden. Sehr schöner Urlaub. Und dann sind wir nach Uppsala gefahren. Kennt das jemand? Schöne Studentenstadt, sehr, sehr romantisch, sehr schön. Schweden hat nur ein Problem, Schweden ist teuer. Und Schweden hat noch ein anderes Problem. Knöllchen dort sind nicht wie hier, für Falschparken mal 10, 15 Euro zu bezahlen. Das geht richtig ins Eingemachte. Ab 150 Euro aufwärts geht das dann da so. Und wir wussten das. Wir wussten auch, wenn du ganz normal einen offiziellen Parkplatz besuchst, dein Auto dahin stellst, das kostet auch eine Menge Geld. Zwischen 10 und 20 Euro werden da fällig für einen Tag. Wir haben einen schönen Parkplatz gefunden, der war sehr voll und da war nebendran noch so ein Schotterplatz. Da standen auch schon Autos, wir daraufhin. Ich auch brav zu den Parkautomaten gegangen, habe da meine Euros oder Kronen reingeschmissen, die ich dafür gebrauchte. Habe das auch schön sichtbar ins Fenster gelegt und dann sind wir durch die Stadt marschiert. Wunderschön. Und als wir dann wieder zurückkommen, war eine männliche Politesse genau an meinem Auto und schrieb. Und ich dachte, ich kriege einen Knall. Ich habe extra ein Ticket gekauft für fast 20 Euro. Habe das vorne reingelegt und jetzt schreibt er mir trotzdem auf. Was ist denn jetzt? Dann gehe ich zu dem hin, versuche da so radebrechend Englisch das zu klären. Der konnte Deutsch. Und er sagte, ich soll mich nicht aufregen. Das Problem ist schon gelöst. Ich gucke den an. Ja, ich soll mich nicht aufregen, ist ja alles gut. Das kann nicht sein. Und ich erkläre ihm, ich habe das nicht gewusst. Und ich habe doch extra ein Ticket gekauft. Und hier stehen doch auch andere Autos. Und versuche ihm das auszureden, mir da so ein Ticket zu schreiben. Ne? Und diskutiere mit ihm rum. Er guckt mich nur an, bleibt ganz ruhig, sagt, das ist kein Problem. Du hast kein Problem. Ich gucke den an, ich dachte, ich platz gleich. Das glaubt ja keiner. Ich bin ja so friedlich, ne, dass ich da so... Ich dachte, ich gehe ihm mal in die Gurgel. Und er guckte mich immer nur an, freundlich lächelnd. Du hast kein Problem. Das war alles schon geklärt. Ich dachte, ich drehe durch. Und versuche weiter zu diskutieren mit ihm. Und dann sagt er, pass mal auf. Er duzte mich auch. Pass mal auf. Du bist hier in Schweden. Ja. Du kriegst hier ein Ticket. Ja. Das wird nie nach Deutschland geschickt. Du hast kein Problem. Okay. Aber ich habe es nicht verstanden. Also glaube ich, jedes Beispiel hinkt, aber ich glaube, so ist das oft. Wir sehen das Problem noch und es ist eigentlich kein Problem da. Wir machen uns verrückt und der Herr hat es schon längst gelöst. Es ist nie ein Ticket gekommen aus Schweden, nie. Die 150 Euro, die habe ich schön ausgeben dürfen für andere Sachen. In die Kollekte tun, nein. Ich glaube, was wir lernen dürfen, gehe dorthin, wo Jesus ist. Dorthin, wohin Jesus dich hinführt. Und du wirst ganz schnell spüren, wie Gott selbst die tonnenschweren Steine der Schwierigkeiten deines Lebens wegwälzt. Du bist nicht problemlos, aber er hilft dir in diesen Situationen. Er trägt dich und er trägt dich durch. Ich habe vor einigen Tagen eine tolle Karte bekommen. Da heißt es, er bringt durch. Wie er mich durchbringt, weiß ich nicht. Doch dieses weiß ich wohl. Dass Jesus, wie sein Wort verspricht, mich durchbringt, wundervoll. Wie er die Nacht von mir erhält, ja, wie, das weiß ich nicht. Doch dies, dass er mir niemals fehlt für einen Schritt ans Licht. Wie er die Macht des Feindes bricht, die mir das Herz macht schwer. Das weiß ich, armes Kind, noch nicht. Doch du wirst es tun, o Herr. Wie gibt er Kraft und frischen Mut zum treuen Tun der Pflicht? Ich glaube einfach, dass er es tut. Doch wie, das weiß ich nicht. In seine Hand hineingelegt, bleibe ich in stiller Ruhe. Wie er mich führt, wie er mich trägt, das steht ihm nur zu. Nimm die Steine der Umstände und Probleme in deinem Leben nicht zu wichtig. Lass sie nicht zu groß werden. Lass sie nicht größer werden als Gott. Kein Stein ist so groß, dass Gott ihn nicht wegrollen kann. Gehe stattdessen immer wieder zu Jesus und frage ihn, was er in deinem Leben vorhat. Bring ihm deine Sorgen und Nöte und frag ihn, was er stattdessen für dich bereithält. Der Blick der Frauen auf dem Weg zum Grab, er war auf den Boden gerichtet. Sie waren niedergeschlagen, sie blickten nur auf ihre Sorgen und Nöte hinab. Und als sie zum Grab kamen, da blickten sie auf. Und in dem Moment, in dem sie aufblickten, da wurden sie gewahr, dass ihre Nöte und Sorgen sich aufgelöst hatten. Denn der Stein vor dem Grab, der war schon längst weggerollt. Auch in deiner Niedergeschlagenheit blicke auf zu Gott und zu seinen Verheißungen. Schaue auf Jesus, wie er auch in scheinbar unüberwindbaren Situationen aus der Kraft Gottes handelte. Selbst der Tod konnte ihn nicht überwinden. Schau auf ihn. Er kann dir die Kraft geben, die Schwierigkeiten in deinem Leben zu meistern. Gleiche nicht dem Kaninchen, das wie gebannt auf die Schlange blickt, sondern blick auf die Taten und Möglichkeiten Gottes. Kommt her und seht an die Werke Gottes, so lesen wir im Psalm 66, so lesen wir im Psalm 66, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Und ich möchte dich wirklich segnen, dass du Gottes Werke in deinem Leben immer wieder neu entdeckst, dass du nicht aufhörst, darauf zu schauen, was Gott tut, und dass du wegschaust von dem, was dir Sorge bereitet, was dir Last macht. Gott hat in deinem Leben Spuren hinterlassen, die dich stets an ihn und an seine Majestät erinnern sollen. Ich möchte dich segnen, überall seine Barmherzigkeit und Gnade zu erkennen und dies zum Anlass zu nehmen, seine Güte regelrecht zu feiern. Heute feiern wir, dass der Herr der Sieger ist. Und es ist gut, das zu feiern, uns daran zu erinnern, das wirklich wie so eine Fahne, wie so ein Banner vor uns herzutragen. Der Herr ist auferstanden. Ich segne dich mit der Erkenntnis, dass dein himmlischer Vater alles wunderbar und zum richtigen Zeitpunkt geschaffen hat. Ich segne dich mit der Erfahrung Davids im Psalm 139, wo es heißt, wie kostbar sind mir deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Ich segne dich, seine Spur in deinem Leben zu erkennen und dadurch verstehen zu können, wie bestimmte Ereignisse in seinen alles umfassenden Plan passen. Da passt dann plötzlich auch so eine Krankheit rein. Da passt dann auch eine Niederlage rein. Da passt dann auch eine Angst und eine Not rein. Das stellt es nicht in Frage, sondern er trägt dich durch. Ich segne dich, dein Leben aus der Hand deines himmlischen Vaters zu empfangen. Denn seine Pläne für dich sind wundervoll. Ich weiß nicht, warum ich am Sonntag wirklich nach Leipzig muss. Doch ich weiß es, weil mein Herz kaputt ist und ich operiert werden muss. Ich weiß nicht, warum Gott das zulässt oder also diese Fragen, aber ich stelle sie mir nicht mehr. Ich weiß, dass ich da am Sonntag nicht alleine hingehen werde. Ich weiß, dass ihr mit für mich betet, aber ich weiß vor allen Dingen, dass mein Herr und Erlöser Jesus Christus mit mir geht. Und er wird seine Hand aufrechterhalten. Und das Schlimmste, was passieren kann, ich überstehe so eine Operation nicht, dann bin ich bei ihm. Das ist meine Hoffnung. Aber ich habe noch viel mehr Hoffnung, weil ich weiß, er gibt mir auch Zukunft. Und da vertraue ich drauf. Ich habe Angst vor dem medizinischen Gedöns, was ich nicht einschätzen kann. Aber ich habe keine Angst, in eine unkontrollierte Situation zu kommen. Weil ich weiß, Jesus ist da. Halt dir all das Gute, das er dir getan hat, stets vor Augen und höre nie auf, ihn dafür zu verherrlichen. Ganz am Ende von diesem Bericht der Auferstehung Jesu nach Markus, ich finde, das endet irgendwie merkwürdig. Es endet mit dem Schweigen der Frauen. Sie waren starr vor Angst und Entsetzen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ich dachte so, wie oft enden Gottes große Taten im Schweigen, weil wir uns fürchten oder weil es uns peinlich ist. Von der Osterbotschaft dürfen wir lernen, dass sich Gottes große Taten letztlich nicht zum Schweigen bringen lassen, sondern dass er selber dafür sorgt, dass seine Taten bekannt werden, wenn es sein muss, durch die Steine. Vielleicht hast du selber schon viele Dinge mit Gott und mit Jesus erlebt. Doch statt sie mit anderen zu teilen und dich darüber zu freuen, verbirgst du sie furchtsam und nimmst dir damit die Freude an Glauben. Du nimmst dir die Zuversicht für die und die Hoffnung für die Zukunft. Erzähle deinen Freunden, deiner Familie, den Menschen um dich. Erzähle den anderen von dem, was Gott in dir und in deinem Leben getan hat. Berichte davon. Gib die Freude weiter, dass er sich um deine Nöte und Sorgen gekümmert hat. Mach anderen Mut, auch Gott zu vertrauen, damit sie auch Gottes Freude kennenlernen können. Wie gut tut mir das oft, wenn Menschen mir erzählen, dass sie krank waren und dass sie erlebt haben, wie Gott sie getragen hat. Das sauge ich gerade auf wie ein Schwamm. Oder ich weiß nicht, wie es ist, wenn jemand vielleicht einen lieben Menschen verloren hat und er weiß, das sind andere Menschen, die das auch erlebt haben, die schon ein Jahr weiter sind und die erlebt haben, dass Gott sie getragen hat und die davon berichten. Haltet das nicht für euch. Gebt es weiter. Denkt nicht immer, ich habe nichts zu sagen, mein Zeugnis ist zu klein. Wir leben davon, dass wir uns ermutigen. Das möchte Jesus. Deshalb schenkt er uns Gemeinschaft. Nicht, dass jeder für sich ganz individuell auf seinem Platz sitzt und nur für sich lebt. Dein Nachbar rechts und links, den kannst du ermutigen. Mit dem, was Jesus in deinem Leben getan hat. Finde den Mut. Sag es weiter. Sag es weiter, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er handelt und wirkt in meinem und in deinem Leben. Sprech davon. So erlebst du die Auferstehungskraft live und bist ein echter Augenzeuge für die Auferstehung. Und du wirst reich gesegnet und andere werden durch dich gesegnet. Ich glaube, so bricht sich letztlich die Osterfreude Bahn, wenn du nicht auf deine Not, sondern auf die Auferstehungskraft Jesu siehst und davon berichtest, was Jesus in deinem Leben tut. Noch ein letztes Mal. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Amen. Sag es den anderen weiter.